Now the power. The hour of power.
Ich war nie auf einer Fackelträger Bibelschule, von daher fehlt mir ein bisschen dieses Flair. So eine Sache. Manchmal fühle ich mich dann tatsächlich, es kann manchmal ein bisschen passieren, wenn man so in so einen illustren Kreis kommt, dann fühlt man sich fast ein bisschen fremd. Es ging mir auch manchmal so, wenn ich mit den Direktoren so zusammen war und alle dann so erzählten von ihren vergangenen Taten und den Taten der anderen in ihrem Leben, ne? Dann ist es manchmal so, ist ganz interessant, aber ich habe das immer so mit Staunen in den Ohren gehört, einfach. Und natürlich, jetzt über 15 Jahre sind meine Frau und ich auch ein ganz fester Bestandteil dieser Arbeit geworden und können uns gar nicht mehr vorstellen, dann, wenn wir jetzt diese neue Arbeit machen, das eigentlich ohne jetzt Fackelträger-Verbindung zu tun, weil es doch eine spezielle Art ist, die Botschaft verkündigen zu dürfen und eben das Zentrum Christus ist, was wirklich das Leben verändert. Und wenn man immer so sagt, die Hauptsache soll die Hauptsache bleiben, und das ist eben die Hauptsache, und dass Christus uns in alle Wahrheit leitet, das ist uns schon extrem wichtig geworden in dieser Zeit. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir jetzt sagen können, wir sind wirklich Bestandteil dieser Familie geworden, und wenn ich irgendwann mal später so der Herr will und erzählen darf, kann ich sagen, ich habe einen Heiner mal getroffen und die Rosi, das ist schon eine klasse Sache, ne? Also von daher, ja, ist so, es ist gewaltig, und ich finde es sehr, was mich immer so begeistert, ist einfach diese Treue über die vielen Jahre, auch eben diese Zentriertheit auf Christus, unendlich dankbar dafür, wirklich ganz, ganz klasse, ja. Heute Abend möchte ich uns in ein Thema noch mit ein bisschen hineinführen. Es geht natürlich ein bisschen so mit dem Tag entlang, den wir heute hatten, so mit diesen verschiedenen Themen. Ich möchte uns das Gleichnis vom barmherzigen Samariter vorlesen und ein paar Gedanken einfach weitergeben, dass so ein bisschen sich um diese Thematik auch dreht. Wir leben in einer Gesellschaft, die nicht nur überaltert, sondern die auch tatsächlich überarmt, ob wir es wollen oder nicht. Aber wir kommen in unsere Städte und merken mehr und mehr, wir haben immer wieder mit Menschen zu tun, einfach, die echt arm sind. Ob wir das jetzt wahrnehmen wollen oder nicht, oder sagen, hey, die nutzen uns nur aus. Aber es sind arme Menschen da in dieser Welt. Und das Evangelium hat auch eine soziale Komponente, da kommen wir nicht drum herum, gerade ganz stark das Lukas-Evangelium, das uns ja Jesus eigentlich als den Menschensohn darstellt. Der Menschensohn, der sich auch tatsächlich in sozialen Belangen um die gefallene Schöpfung auch kümmert. Das Evangelium darf nicht nur sozial werden, aber das haben wir erlebt, es war auch ein Fehler der Evangelikalen gewesen, zu denen wahrscheinlich die allermeisten sich heute Abend zählen würden, weil es praktisch nur um letztendlich Evangelikalen nur noch ums Dogma ging. Hauptsache ist alles richtig gesagt, und das Leben, das ist mehr und mehr und mehr, also dieses richtige Leben, das ist mehr und mehr so in den Hintergrund getreten. Und morgen früh möchte ich einfach die Thematik mit Gemeinde auch ein bisschen, was verstehen wir drunter, wie können wir einfach Gemeinde vielleicht auch ein bisschen beleben oder als ein vitales Teil auch in der Gemeinde sein. Das sind ganz wichtige Elemente heute geworden in unserer Zeit. Ich meine, wir lesen ganz viel drüber, und nicht umsonst kommt dann jemand wie der Bill Heibitz nach Deutschland von Willow Creek und muss dann die Frage stellen, was haben eigentlich jetzt die 7 Jahre, glaube ich, kommt er nach Deutschland, oder 8 Jahre, was haben die eigentlich wirklich gebracht, was haben die wirklich gewirkt? Ich meine, die Konferenzen sind oft ausgebucht, die Leute gehen hin und die sprechen dann immer ganz begeistert von Willow, so höre ich das dann immer, so schon fast so ein großer Name, Willow, und dann Bill Heibels ist der große Hero von Willow, bloß was hat es gebracht? Was geschieht da wirklich in all den Dingen? Und wir müssen es sagen, dass das Evangelium hat auch eine soziale Komponente, da geschieht auch was in dieser Welt, und unter Umständen ist es eben die Schwäche der Evangelikalen geworden, dass das eigentlich mehr und mehr zurückgedrängt wurde. Wir sind gute Dogmatiker mittlerweile, wir können alles Mögliche verteidigen, aber manchmal tun wir uns schwer beim Leben. Ja, der andere Teil tut sich extrem leicht beim Leben, aber da ist das dann eben auch Wildwuchs, ne? Da geht es drunter und drüber, da sieht es aus wie in so einer Spielzeugkiste, da liegt alles drin, und da kann sich jeder was rausnehmen, was halt gerade passt, ne? Da das richtige Fahrzeug, das verkehrte Fahrzeug spielt keine Rolle. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig auch, dass wir das ein bisschen in der Gewichtung halten, weil letztendlich sagt Jesus auch, dass letztendlich durch die Taten, wie es in Matthäus Evangelium Kapitel 5 sagt, zu seinen Jüngern, dadurch wird euer Vater im Himmel verherrlicht. Es ist einfach so. Und da kommen wir nicht drum herum. Und das ist sehr wichtig geworden. Und es ist jetzt heute eine Riesenchance eigentlich wieder für die Gemeinde Jesu, das wirklich auch zu sehen. Ich habe heute jemandem gesagt, ja, das stimmt, dieser Spruch, den hat ja niemand anders geprägt als der Major Ian Thomas, obwohl ihn jetzt fast jeder gebraucht. Die Not darf uns nicht treiben. Ja, das stimmt. Und stimmt doch nicht. Tut mir leid, ne, wenn ich das jetzt sage und das Ohren wehtut. Stimmt und es stimmt doch nicht, wie so vieles im Leben. Trotzdem gibt es Not und der Not müssen wir begegnen. Ja, wer jemanden hungern sieht und ihm nichts gibt, sein Bruder, sagt der Jakobus, ja, letztendlich, das ist Sünde. Da reicht es nicht, wenn ich einfach nur mal mit einem guten Wort abspeise. Und es reicht auch nicht, dass ich nur mit einem Stück Brot abspeise. Weil der Mensch eben nicht nur vom Brot allein lebt, sondern von einem jeglichen Wort, das letztendlich aus dem Mund Gottes kommt. Das ist sehr, sehr wichtig geworden in unserer Zeit und das ist eine große Herausforderung unter Umständen auch ein Grund, warum sich manche immer mehr zurückziehen. Die Sabine Ball, die das Stoffwechsel gegründet hat in Dresden, die ja sagte dann, die zurückkam nach Deutschland, diese Not sah in Dresden am Lutherplatz, diese Kids sah, diese Punks, und keiner wirklich mit denen arbeiten konnte und sie dann einfach unter denen gearbeitet hat. In Liebe denen begegnet ist. Und wir würden heute sagen, die Sabine hat viel erzählt aus ihrem Leben, war echt eine Lady für mich, das war immer eine Prinzessin. Ich habe immer eine Prinzessin getroffen, wenn sie bei uns am Bodensee war. Und als ich mal bei ihr zu Hause war, so in dem Stoffwechsel drin und in ihrer Wohnung saß, guckt sie mich an und sagt, guck Heinz, ich sammle das, was andere Menschen wegwerfen. Gebrauchte Möbel, gebrauchte Kleidung und Kinder. Und das vergesse ich nie mehr. Einfach diese Aussage auch. Und das ist ein Stück, auch dieser Geist Jesu. Sammelt das auf, was andere wegwerfen. Und ich lese uns Barmherziger Samariter. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Es war ja oft so eine Frage von gewissen Gesetzesgelehrten, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Also ich habe schon viel getan, aber offensichtlich bin ich mir nicht sicher, ob das reicht. Offensichtlich habe ich kein Leben. Und er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Auch ein interessanter Gedanke, wie liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm, du hast recht geantwortet. Tu dies, so wirst du leben. Und es war jetzt ein bisschen natürlich für diesen Gesetzesgelehrten, was sehr theoretisch gewesen. Und dann stellte er so diese Frage, er wollte sich aber selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist mein Nächster? Das ist ja immer so eine Frage, das ist bis heute die Frage. Das ist auch die Frage, die unter der eigentlich die Gemeinde Jesu zum Teil auf jeden Fall leidet, auch in der westlichen Welt. Wer ist denn mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab, fiel unter die Räuber, die zogen ihn aus, schlugen ihn und liefen davon, ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seine Reise in seine Nähe und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Gerade der, dem nie Erbarmen widerfuhr, der hatte Erbarmen. Und klar, dieses Bild, das Jesus hier gebraucht vom Samariter, ich denke, das sollte jedem klar sein. Da geht es jetzt nicht darum, was wir heute so in modernen Dramas dann zeigen. Dann kommt der Junkie mit der Lederjacke und hat gerade noch jemanden niedergeschlagen, aber hilft dann dem, der halt auf dem Boden liegt. Um das geht es hier nicht. Ja, das ist das soziale Evangelium. Wir sind alle irgendwie gute Menschen und in jedem steckt irgendwas Gutes und es braucht nur ein bisschen Zeit, damit es auch herauskommt. Wenn Jesus von dem Samariter spricht, dann spricht er ja auch davon, von dem, der wirklich verachtet ist. Von dem, der gar nicht verstanden wurde, von dem, der gar nicht wahrgenommen wurde, von dem, der gar nicht ernst genommen wurde. Und der gar nicht verstanden wurde, der nicht ernst genommen wurde, sorry, der nicht angenommen wurde, es war ja er selbst, kein geringerer als der Sohn Gottes. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Es ist ganz interessant, dass Jesus davon spricht, dass dieser Samariter auch über Nacht dort blieb. Er hat ihn nicht einfach abgeliefert. Es ist manchmal ein bisschen so die Herausforderung, dass wir Menschen einfach irgendwo abliefern. Wisst ihr? Sorg du dich mal jetzt darum. Und das ist ein interessanter Gedanke, der hier mitschwingt. Er blieb über Nacht. Und dann hat er andere Aufgaben noch gehabt und zog weiter und sagt, ich bezahle das und alles, was es noch benötigt, bezahle ich auch mit. Musst du dir keine Gedanken machen. Und dieser Mann, der am Boden lag und aufgehoben wurde, der musste sich auch nie entschuldigen von diesem Samariter. Der hat ihm vielleicht auch nie gedankt. Vielleicht hast du gar nicht mal wirklich wahrgenommen, wer ihn aufgehoben hat. Weil er ja halbtot war. Und Jesus betont es auch so, wie es mit dem Halbtod ist sehr interessant. Wenn er wirklich tot gewesen wäre, dann hätten die Religiösen richtig gehandelt nach ihrem Gesetz. Weil sie durften sich nicht verunreinigen an dem Toten. Aber er spricht davon über Halbtod. Also es war offensichtlich, dass da noch Leben war. Und das ist mir manchmal so ein Bild auch für die Menschheit, mit der wir zu tun haben. Menschen, die halb tot sind. Die zwar physisch leben, aber geistlich tot sind. Und die deswegen manches Mal auch gar nicht anders können, als was sie tun in dieser Welt. Und wisst ihr, ganz offen habe ich über diese vielen Jahre oft diese Redewendung gehört, ich kann nicht, also ich war auf einer Fackelträger-Bibelschule und da habe ich gelernt, habe ich von bei manchen gehört und ich überspitze es jetzt ein bisschen vielleicht, aber bei manchen, wenn ich so denke, gar nicht. Da habe ich gelernt, es ist nicht, dass ich für Gott arbeite, sondern dass Gott für mich arbeitet. Also es geht nicht um mich für Jesus, sondern Jesus für mich. Ja? Jesus in mir und durch mich, was bedeutet das? Dieser Samariter, ich nehme mal so dieses Bild, der möchte sich durch mich durch um diese Halbtoten kümmern. Der möchte durch mich durch, in mir, durch mich, für sie da sein, für diese Halbtoten. Und er hat immer genug, um zu bezahlen. Es wird so deutlich in seinem Blut, das er vergossen hat am Kreuz von Golgatha. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist, Entschuldigung, er sprach, der, welcher die Barmherzigkeit an ihn geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und handle ebenso. Ganz einfach. Wisst ihr, manchmal finde ich es interessant, wenn die Menschen sagen, ah ja, das ist ein bisschen eine einfache Verkündigung. Und ich finde es interessant, weil die Verkündigung so einfach ist. Jesus hat hier nichts verkompliziert. Er hat es dann gesagt, das kann ich dir jetzt nochmal in Aramäisch genau erklären. Weil das willst du gerne hören. Weil du willst ja rausgehen, du willst gar nicht wissen, was du tun sollst, du willst was Kompliziertes mitnehmen. An dem du dann noch ein bisschen kauen kannst, so einen Knochen, an dem du nagen kannst. Und unter Umständen tatsächlich andere noch damit beeindrucken kannst. Boah, das hast du gehört. Aber das ist schon erschreckend einfach. So erschreckend einfach eben, dass man es schon kompliziert machen muss. Geh du hin und tu ebenso. Um das geht's. Weil dazu habe ich dich ja berufen, dazu habe ich dich gerufen, dazu habe ich dir diese Zeit ermöglicht. Hier an der Klostermühle. Dazu ermögliche ich dir dieses Leben, das du leben kannst in dieser Welt. Ich schrieb mir über diese Verse, es ist leichter, jemanden zu finden, für den ich mein Leben lassen kann, als jemanden zu finden, der sein Leben für mich lässt. Es ist ja ab und an die Herausforderung in unserer Welt, in der wir leben zumindest, jemanden zu finden, der was für mich tut. Aber ich finde, es ist einfacher, jemanden zu finden, für den ich was tun kann. Und es ist überhaupt nicht schwer. Und es kann ja sein, dass es dann manchmal auch in unserem Glaubensleben tatsächlich, sagen wir, ein bisschen trocken wird, weil wir eben diejenigen total übersehen, für die wir eigentlich da sind. Wenn wir das so nehmen, wenn wir Markus 10, Vers 45 nehmen, so ein Schlüsselvers, der mich immer wieder so bewegt, und ich würde sagen, das ist ein Stück ein Lebensvers geworden für mich, hat verschiedene Gründe, in dem Jesus sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Mir ist ja dieser Vers so wichtig geworden in den Jahren, in denen ich auch Leiter wurde, weil mich das was gezeigt hat. Das möchte ich durch dich leben, Heinz. Ich möchte meinen Dienst durch dich leben. Du wirst ein Mensch sein, der gerne einfordert, dass andere ihm dienen. Dienen, dass es dir besser geht. Dienen, dass du lachen kannst. Dienen, das. Aber um das geht es nicht. Sondern das Programm, das ja Christus mit unserem Leben hat, ist ja, was Römer 8, 29 sagt, dieses Umgestaltungsprogramm, dass wir gleichgestaltet werden dem Bild seines Sohnes Jesus Christus. Und dann denke ich, wenn er kam, um zu dienen, dann wird es auf jeden Fall auch das Programm sein für mein Leben. Hat Jesus jemals einer gedankt? Einer. Von den 10 Aussätzigen. Und das war ein Samariter.
Hammer's wieder.
Ein Samariter. Das ist ganz interessant. Und vieles scheitert in unserem heutigen Leben dran, auch in unserem gemeindlichen Leben, in unserem Miteinander, dass wir so viel erwarten. Und dann mache ich eben, irgendwann erreiche ich den Punkt unter Umständen, ich tue jetzt gar nichts mehr. Also bin ich denn jedermann Abstreifer? Wenn wir es so wollen, ja, in Christus. Jesus wird in Johannes 15 sagen zu seinen Jüngern, ihr dürft doch nicht denken, wenn sie den Meister so behandelt haben, dass sie euch anders behandeln werden. Und da, wisst ihr, an dieser falschen Vorstellung scheitert so manches. Weil ich doch denke, dass ich ein Recht drauf habe, anders behandelt zu werden. Aber der Schlüssel ist ja, dass unser Leben umgestaltet wird in das Wesen, in das Leben von Jesus Christus, in das Bild seines Sohnes Jesus Christus. Deswegen sagte jemand mal, du kannst die Menschen, die dir eigentlich Böses zufügen, so als Sparingspartner sehen in deinem Leben. Ja, eigentlich wird dadurch dein Leben geschliffen. Eigentlich wird dein Leben verändert dadurch. Und hier dieser Gedanke aber auch denjenigen, der auf der Straße liegt, eigentlich als die große Chance oft sehen für mein eigenes Leben. Kierkegaard schrieb, wer ist also mein Nächster? Das Wort bedeutet offenbar das örtliche Nahesein. Also ist der Nächste derjenige, der dir näher ist als alle anderen. Im Jetzt, in der Gegenwart. Doch ist er dies nicht im Sinn der Vorliebe. Also Menschen, für die ich eine Vorliebe habe. Der einen näher steht als alle anderen, ist, denn denjenigen lieben, der einen näher steht als alle anderen, ist Selbstliebe. Tun nicht die Heiden auch also, sagt Jesus in Lukas Kapitel 14, Vers 12 bis 14, wo es darum geht, wenn er sagt, wenn er einladet, ladet doch mal die ein, die Armen, Blinden, Krüppel und Lahmen. Ladet doch die ein, die euch nicht wieder einladen können. Weil so tun es ja die Heiden, sagt Jesus. Genau das machen die Heiden. Sie holen sich die rein, von denen sie auch was haben. Jesus sagt mit anderen Worten, das kann jeder. Holt euch die, die Halbtoten, könnt man vielleicht dieses Wort nehmen. Ladet die ein. Der Nächste rückt also der Selbstliebe kräftig zu Leibe. Der Pharisäer oder der Schriftgelehrte war auch selbstverliebt, weil wer ist denn jetzt mein Nächster? Es war sehr offensichtlich. Und ich glaube, er hatte ganz viele solche Menschen um sich herum gehabt. Er hat den Blinden gehabt, der an der Straße saß. Er hat diese Lahmen gehabt, die am Teich Bethesda saßen. Er hat. Das war nicht das Problem. Es gab viele Witwen. Das werden wir später lesen in der Apostelgeschichte. Die Witwen, die vergessen wurden bei der Speisung. Und Jakobus sagt, das ist ein rechter Gottesdienst, dass er die Witwen und Waisen besucht. Mich fragte mal jemand, Heinz, wir müssten mal wieder evangelistisch arbeiten. Ich weiß noch ganz genau, der hat mich Sonntagmorgens angerufen. Es war eine gute Zeit, mir das zu sagen. Ne? Ich musste fortfahren zum Gottesdienst. Und er sagte, du, ist kein Thema, du kannst schon gleich anfangen. Du kannst die Treppe runterlaufen. In seinem Haus lebte eine Witwe mit ihren zwei Töchtern. Der Papa hat sie das Leben genommen. Es waren ganz tragische Umstände. Sag ich, kannst gleich anfangen. Geh runter und lade die zum Mittagessen ein. Ich muss weiter, ich muss zum Gottesdienst. Und dann sagt er zu mir, Heinz, ich meinte, wir sollten mal wieder was Evangelistisches machen. Und dann sagte ich nochmal, du kannst gleich anfangen. Ist gar nicht so weit weg, geh einfach nur die Treppe runter und lade die Frau ein mit ihren zwei Töchtern.
Hat er es dann gemacht?
So simpel ist es. Er hat es nicht gemacht. Ne? So simpel ist es. Eine andere Familie hat sich dann dieser Frau angenommen. Und diese Frau, die ganz bitter war und ganz enttäuscht über alles, was in ihrem Leben war, die hat nächtelang auf ihren Mann aufgepasst, weil er diese Selbstmordgedanken hatte und die war total matt und müde von all diesen Kämpfen. Diese Frau später hat sich einladen lassen von der Familie und ist jetzt heute ein vitales Glied in einer Gemeinde, spielt da Gitarre mit, ist richtig musikalisch und ist da richtig aufgetaut. So ist es manchmal. Aber es sind so viele, die einfach liegen bleiben. Aber das ist natürlich auch eine gute Bericht. Aber das ist so der Gedanke. Also der Nächste rückt meine Selbstliebe kräftig zu Leibe. Weil den Nächsten pick ich mir ja heraus nach meiner Vorliebe. Also leichter jemand zu finden, für den ich mein Leben lassen kann, als jemand zu finden, der sein Leben für mich lässt. Natürlich außer Jesus Christus, der sein Leben für mich gelassen hat. Aber ihr Lieben, das wird mir oft so bewusst an dieser großen Botschaft, Christus in uns, Dynamik des Lebens. Das braucht wirklich diese Welt. Diese Welt hat eine bittere Not der Wahrheit dieser Botschaft. Christus in uns, die Dynamik des Lebens, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wir leben in interessanten Zeiten und ich denke ganz wichtige Zeiten, weil sie so hoffnungslos werden, die Zeiten. Und wir, in dieser Zeit fällt es gar nicht mehr schwer, den Nächsten wirklich zu finden. Es sind so viele, die halbtot herumliegen. Ob es in meiner Nachbarschaft ist, und es ist die Wahrheit. Es fällt gar nicht schwer. Die Frage ist nur, lasse ich das zu, dass Christus, ich nenne es mal so, das sehen darf und tun darf? Oder steht uns unser Hang zum Selbstschutz und Eigennutz oft dadurch auch im Wege? Obwohl wir ja gar nicht an uns selbst denken müssen, sagt Psalm 115, Vers 12. Sehr interessant. Wir leben in einer Zeit, auch interessant, in der Menschen bräuchten, die an sie denken. Und wir leben aber in einer Zeit, in der uns eingetrichtert wird, aber du musst auch mal an dich denken. Und Psalm 115 sagt, Vers 12, der Herr denkt an uns und er segnet uns. Je nach Übersetzung steht, der Herr wolle an uns gedenken und er wolle uns segnen. Das ist ein wunderbares Wort, weil dieses Wort mir sagt, du musst nicht an dich selbst denken, Heinz. Da gibt es jemanden, der ist viel größer, der denkt schon an dich. Und er segnet dich auch. Mit dem Segen auch, der dich dann auch an andere denken lässt, in dem allem, was wir haben. Deswegen so dieser Gedanke, wer sich selbst vergessen kann, ist frei, an andere zu denken. Und ich weiß, dass es manchmal weh tut in unseren Ohren, wenn wir das hören. Weil wir in so einer Welt leben, in der wir leben. Ich weiß, dass es weh tut. Gerade in Ohren in der westlichen Welt tut es oft weh. Gerade in der Welt, in der wir leben, in der es heißt, aber wo bleibt denn ich? Aber wisst ihr, das kann auch Zeiterscheinung sein, weil unsere Welt natürlich geprägt ist, ganz stark vom Humanismus. In der Mensch im Mittelpunkt steht. Und nicht Gott im Mittelpunkt steht. Wahr ist auch, dass wir natürlich in einer Zeit leben, die immer kälter wird, immer unbarmherziger wird, das Gesetz Gottes, also auch das Liebe deinen Nächsten, auch dass ich nicht mehr geliebt werde, das nimmt überhand, dieser Verfall. Das stimmt auch. Und ich glaube, deswegen ist auch ein Grund, warum viele so erschöpft sind. Das glaube ich auch. Also da habe ich auch keinen Zweifel dran. In dem müssen wir uns aber trotzdem fragen, sehen wir, wollen wir den anderen noch sehen? Einen Freund zu finden, jemanden, der mir angenehm ist, das ist eine umständliche Sache. Der Nächste aber ist leicht zu finden, wenn man nur seine Pflicht anerkennen will. Also einen Freund zu finden, das ist manchmal eine ganz umständliche Sache. Aber den Nächsten zu finden, ist ziemlich einfach. Ist ziemlich einfach. Wenn ich mir die Augen öffnen lasse von Christus für diese Wahrheit. Also dass wir diese Chance auch wahrnehmen, das so zu sehen. Und da den Punkt zu setzen, gab einen alten Mann im Remstal, in dem ich lebte, wirklich in der Nähe von Stuttgart, Seidenarm von Stuttgart. Dieser Mann, Otto May, hieß er. Der Otto May, den habe ich kennengelernt mit 93 Jahren. Also er war 93, ne? Ich sehe zwar so aus, aber er war es. Und er saß auf dem Traktor, fuhr immer spazieren, konnte kaum hören. Und ich fragte ihn, was er denn so macht. seinen Traktor aus, sagte, ich fahre immer ins Altesheim nach Rudersberg, das war da bis in der Nähe von Schorndorf, und da besuche ich die alten Leute. Und denen erzähle ich das Evangelium, weil die brauchen das, Heinz. Und das Interessante war, wisst ihr, natürlich war es irgendwie komisch, aber mich hat das nie mehr vergessen, weil der Otto May, den habe ich dann gefragt, wie kam das eigentlich, Bruder May? Und er sagte zu mir, oi, Bruder Spindler, mit 78 saß ich immer in der Gemeinde und bin immer eingeschlafen. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, als ich mal aufgewacht bin, sagte ich, Herr Jesus, wenn das alles ist, was du noch für mich übrig hast, dass ich im Gottesdienst einschlafe, dann kannst du mich auch sterben lassen. Und er sagte, und dann, boah, dann ist noch mal richtig Kraft in mein Leben gekommen. Dann mit 103 ist er eingeschlafen. Ist er heimgegangen, Otto May. Bis dahin fuhr er noch Traktor. Seine Schwester, seine Tochter wollte es ihm immer verbieten. Ne? Er hat es trotzdem gemacht. Weil er wollte das. Er wollte dahin, er wollte den alten Leuten das Evangelium bringen.
Und hat sein Alter vergessen.
Und hat seins vergessen. Er hat sich selbst vergessen. Also den Nächsten, der ist einfach zu finden. Und manchmal, wisst ihr, vergessen wir den Nächsten, weil wir darum kämpfen, einen Freund zu finden. Aber welch ein Freund ist unser Jesus? Oh, wie hoch ist er erhöht. Wenn er unser Freund ist, ich glaube, dann können wir uns wirklich um den Nächsten kümmern. Dann macht er uns aufmerksam. Und es braucht diese Welt wirklich. Es hat immer gebraucht, aber heute sind große Chancen. Viel mehr noch, das einfach reinzutragen. Möge Gott uns segnen dabei. Amen.